Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin Manu und ihr hört Insert Moin. Heute mit einem neuen Format, nämlich Most Wanted Making Desperados 3. Wir starten eine neue Podcast-Serie hier bei Insert Moin und ich will euch jetzt kurz erklären, wie ich mir das alles vorgestellt habe. Also Spielejournalisten reden ja überwiegend über fertige Spiele. Wenn Interviews mit Entwicklerinnen stattfinden, dann meist kurz vor oder während des Release-Fensters und in der Regel mit den immer gleichen Leuten. Die Podcast-Serie Most Wanted Making Desperados 3 führt einen anderen Ansatz und geht tiefer in die Materie. Ich habe das Studio Mimimi, die kennt ihr von Shadow Tactics, aus München seit Dezember 2018 bei der Entwicklung vom neuen Desperados 3 begleitet und mit nahezu allen Abteilungen und ganz vielen verschiedenen Köpfen im Abstand von mehreren Monaten und Wochen Interviews und Behind-the-Scenes-Gespräche geführt. Die Interviewserie setzt jetzt jeweils eine Person oder ein Thema in den Mittelpunkt und beleuchtet, welche Besonderheiten und Herausforderungen das jeweilige Aufgabengebiet im Gesamtkontext der Spieleentwicklung den Befragten stellt. Was macht ein Texture Artist zum Beispiel und wie sieht Holz wirklich wie Holz aus in einem Videospiel? Wie kommt die Musik ins Spiel und wie fluchen eigentlich Cowboys? Erleichtern Motion Capture Aufnahmen die Arbeit des Animation Directors wirklich und warum wird der Hund eigentlich noch von Hand animiert? Wie geht das Team und die Geschäftsführung mit den ganzen Verschiebenen, den Erwartungshaltungen und jetzt eben auch aktuell der Corona-Krise um? Diese Fragen und viele mehr werden wir im Vorfeld des Releases von Desperados 3 im Sommer 2020, zumindest ist das momentan noch der aktuelle Stand, in dieser Podcast-Serie beantworten und geben einen ungewohnt ehrlichen Einblick in die Spieleentwicklung. Das Ganze ist komplett unbezahlt. Ich bin da wirklich völlig frei in der Gestaltung, in der Ausgestaltung. Mir wurden keine Auflagen gestellt, weder vom Studio noch von THQ. Die einzige Bedingung war eben, dass ich die Folgen vorab an den Publisher und an das Studio schicke, damit nicht irgendwelche Sachen, die noch unter NDA stehen oder die eben noch nicht zum Zeitpunkt der Folgenveröffentlichung dann an die Öffentlichkeit gehört. Dadurch hatte ich aber natürlich auch die Möglichkeit, schon sehr, sehr früh in diese Entwicklung einzutauchen und die Menschen zu begleiten. Viel, viel Spaß mit dieser Serie. Wir starten heute mit Johannes, mit Jojo und Dom. Johannes Roth und Dominik Abel sind die zwei Gründer des Studios und mit ihnen habe ich mich als erstes hingesetzt, um über ihre Rolle zu sprechen, über die Gründung und wie sich das alles so entwickelt hat über die Jahre. Das Gespräch ist vom 13. Dezember 2018. Viel Spaß damit. Johannes, fangen wir doch mal mit dir an.
Okay, also ich bin auf dem Blatt Papier einer der zwei Gründer von Mimimi und Geschäftsführer. Das heißt, ich mache das ganze langweilige Business-Zeug, was alle anderen nicht machen wollen. Meistens macht es mir Spaß. Also Verträge, Budgetplanung im Großen. Weiß nicht, Anstellung, sozusagen HR, auch wenn ich das nicht so mag, diese Bezeichnung. Genau auf der Ebene. Und dann bin ich außerdem noch der Joachim. Mhm. Und wenn ich Joachim bin, dann bin ich der, der die IT im Büro macht, zusammen mit dem Thorsten, der auch eine Doppelrolle ist von Tobi, unserem QA-Director, wo es also um, was weiß ich, Rechner einrichten, Serverstruktur, Backups, Netzwerkstuff und so geht, damit alles irgendwie läuft.
Aber so dieses Ding, dass man mehrere Rollen in einer Firma ausübt, das ist ja wahrscheinlich in deiner bisherigen Karriere jetzt bei Mimimi immer schon so gewesen, oder?
Das ist ja eher noch ein Übrigbleib. Ja, es ist im Prinzip jetzt schon der beste Zustand, den es jemals gab. Also es gab auch noch Zeiten, da habe ich irgendwie noch Social Media gemacht und Projektplanung und auch noch gecodet. Und das werden sicherlich andere Leute auch erzählen. Und das haben wir auch noch nicht bei allen aufgelöst. Bei mir ist es jetzt eigentlich nur noch sozusagen die Geschäftsführung und Business Development, also halt gucken, wie geht's halt weiter und mich ums Team kümmern, dass sie halt einfach arbeiten können. Und dieses IT-Thema ist halt noch dieser eine Job, der drüber geht, der mir aber auch Spaß macht und den ich zumindest nicht komplett verlieren möchte. Wir schaffen es aber auch nicht mit 25 Leuten irgendwie einen ITler Vollzeit hier hinzusetzen, der das immer macht. Gibt dann Kollegen, die sagen, ja, hol dir doch einen Werkstudenten, der kann das doch. Ich möchte halt jetzt keinen Werkstudenten, der nach ein paar Wochen wieder weg ist, an unseren Server erlassen, weil es einfach zu sensibel ist und auch laufen muss natürlich. Genau, aber generell haben wir schon sehr stark versucht und da jetzt auch viel geschafft in den letzten Jahren, also diese Multibelastung wegzukriegen, diesen ganz normalen kleinen Teams, Wenn aber die Projekte größer werden, dann wird halt jeder Job noch mehr als noch mehr Arbeit verursachen als vorher schon. Und da wir generell auch keine Fans von Crunch oder generell Überstunden sind, ist das für uns wichtig, das halt aufzulösen, dass da der Knoten platzt und Leute sich auf ihr Thema konzentrieren können. Mhm. Es gab bei mir auch mal so eine Phase, so zu Lars Tinker, da waren wir so 2-3 Coder. Da habe ich ja noch sehr viel mitgemacht. Dann kam quasi eine neue Stelle, das haben wir Studiomanager genannt. So ein bisschen Assistenz, aber auch viel, was darüber hinausgeht. Und da war dann eigentlich die Vision, dass ich nach The Last Tinker Arbeit abgebe, die ich mache als Geschäftsführer, da eine Entlastung stattfindet und ich noch wieder mehr Zeit habe, mich um die Spiele auch zu kümmern. Mhm. Das heißt, bei Shadow Tactics war ich dann am Anfang auch noch eingeplant für so Sachen wie das Safe Game auf die Festplatte speichern, ja, also nicht das eigentliche Safe Game generieren, aber wie es halt gespeichert wird oder irgendwie Beleuchtungsmodelle evaluieren und gucken, wie das stattfindet. Und das war auf dem Papier eine gute Idee und in der Praxis war es furchtbar, weil es einen halt zerreißt. Also du kommst halt in Situationen, wo du als Geschäftsführer einen Brief kriegst, wo irgendwas drinsteht, was weiß ich, irgendein Partner, der dir irgendwie Geld überweisen soll, ist insolvent gegangen in Amerika. Du sollst vorbeikommen und irgendwas sagen. Und ich so, okay, aber ich habe gerade heute nur noch Zeit, um dieses Beleuchtungsmodell einzustellen. Was soll ich jetzt machen? Wenn ich mich auf die Game-Sache konzentriere, dann kann das Team damit weiterarbeiten. Wenn ich es nicht mache, bleiben die halt hängen und es tut sich nichts. Andererseits ist für das Team auch wichtig, dass die Firma stabil ist. Und da ist man schnell in so Situationen, wo man alles nur so halb und nichts richtig machen kann. Und da wir, glaube ich, alle Perfektionisten sind bei uns, war das der Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, mir macht Spiele machen auch sehr, sehr viel Spaß, aber nicht quasi, wenn das so in so einem eigenartigen Druckverhältnis dann steht. So, ja,
wenn man sich selbst in so einen Konflikt eigentlich bringt.
Genau,
gell?
Ja. Genau.
Dominik ist zusammen mit Jojo Gründer des Studios und jetzt in der Rolle als Creative Director zuständig. Auch mit ihm habe ich über diesen Wandel weg von der Doppelbelastung hin zu einer einzelnen Position gesprochen.
Also ich bin jetzt halt Creative Director, was ich eigentlich schon immer war in der Firma, aber früher viel zu viele andere Jobs noch gleichzeitig belegt habe, also sehr viel programmiert habe, auch Producing dann unfreiwillig viel gemacht noch beim letzten Projekt.
Unfreiwillig, gezwungenermaßen.
Dann ja, also hatten wir halt noch keine Position, war auch noch nicht so, dass man es da ungefähr unbedingt dafür gebraucht hat. Ja. Dann habe ich auch noch technische Leitung gehabt, also hatte eigentlich so, ja, 4 Jobs. Jetzt habe ich eigentlich wirklich nur noch einen, also es war jetzt nicht so ein, war ein fließender Übergang, würde ich mal sagen. Also technische Leitung wurde dann abgegeben, Producing ist der Tom gekommen dann und Programmieren tue ich jetzt nur noch ganz wenig. Was ich dann, ja, teilweise, weil ich halt einfach noch ein paar Stärken habe, die ich auch gerne nutze und mir schon auch noch Spaß macht, aber jetzt halt eigentlich wirklich halt diese ganze kreative Leitung. Und das geht halt in alle Bereiche rein einfach. Also Game Design sehr viel dabei, Art natürlich auch und sozusagen bei Code dann irgendwie auch noch so, wenn es halt dann um Entscheidungen geht, was halt wichtig ist, wo man sich drauf fokussieren sollte, aber da jetzt möglichst rauszukommen. Natürlich, ja, Story ist dabei. Alle Aspekte gehen halt einmal durch mich durch sozusagen. Ja. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich zum Beispiel jede Grafik anschaue und sage so, ah, das ist gut, das ist nicht gut und das musst du ändern, sondern eher immer mehr die fertigeren Produkte oder am Anfang, wenn es um die Konzepte geht, mehr dabei bin.
Oder halt sagst, es ist jetzt nicht die Richtung, die unserer Vision entspricht. Oder
genau, so, also dass es alles mehr zusammenkommt halt, weil wir haben ja natürlich jemanden, der Art Director ist, einen Design Director und die sind für ihre Gebiete halt zuständig und dass die halt untereinander können, die halt nicht auch noch die Übersicht über alles haben und ich bin halt dann die Person, die versucht, über alles Übersicht zu haben und dann halt so rauszufinden, ah, okay, wenn das eine da geändert wird, dann macht es aber vielleicht dort Probleme und passt da nicht mehr dazu und das ist so eigentlich
ihr zwei, Teil, also du und Jojo seid ja die Gründer.
Ja.
Wie habt ihr das so gemerkt, dass, also war das ein einfacher Prozess oder war das ein, habt ihr am Anfang immer gesagt, wir müssen alles gemeinsam entscheiden? Es hat sich jetzt ja momentan so über die Jahre so ganz klar aufgesplittet, dass Jojo die Geschäftsführung macht und du quasi die, ich sage jetzt mal, die Geschäftsführung übers Projekt so gesehen machst.
Also ich mache auch noch eigentlich mit die Geschäftsführung, aber halt sehr immer supportend dann dem Jojo, wenn er halt sagt, okay, jetzt brauche ich deine Meinung dazu oder so.
Genau. Ja, was halt die Gründer dann machen.
Ja, 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 genau. Genau. Ja, also witzigerweise, ja, haben wir eigentlich früher immer halt die Projekte zusammen sehr stark getrieben, dadurch, dass wir beide die Programmierer waren. Mhm. Und da man eh automatisch in kleinen Projekten sehr viel Verantwortung hat als Programmierer, weil wenn es dann nicht implementiert ist, dann ist es halt nicht im Spiel und keiner sonst drüber schaut. Und dadurch hatten wir sehr lange sehr stark einfach zusammengearbeitet. Und dann, als wir halt dann gewachsen sind, haben wir es halt immer mehr so aufgetrennt. Und da haben wir aber schon gesagt, auch bewusst, okay, bleib mehr am Spiel und Jojo geht mehr in die ganze Business-Welt, Kontakte pflegen, Geschäftsführung eben verstärkt. Aber das war eben ein sehr schöner, fließender Prozess. Also das ist ja jetzt halt auch zum ersten Mal so, dass der Jojo wirklich eigentlich komplett aus dem Game draußen ist. Mhm. Das war bei Shadow Tactics noch nicht so.
Da fragen wir doch gleich mal Johannes, ob er das vermisst. Ja, hast du es dann schweren Herzens abgegeben oder vermisst du dieses Spielemachen selber auch noch? Weil du bist jetzt ja gar nicht im Projekt selber involviert. Genau.
Also ich habe im Prinzip den Vertrag am Anfang gemacht. Ich kümmere mich halt darum, dass das Team da ist und dass genug Leute da sind. Und wenn wir mehr brauchen oder sich irgendwas ändern muss, auf der Ebene, wenn es um vertragliche Themen geht, wenn es um Milestone-Abgaben geht, das arbeitet jetzt aber auch alles der Tom, unser Production Director, vor und oder macht es auch komplett. Das heißt, da ist schon viel weggegangen. Das heißt, ja, ich bin relativ weit weg vom Spiel. Ich gehe ab und zu mal zu den Leuten und sage, zeigt mir was Schönes, wenn es mir dann reicht mit den E-Mails. Dann bin ich immer ganz glücklich, wenn ich was sehe. Es sei denn, unsere Praktikanten sind zu gemein und wollen mir es nicht zeigen. Und dann warte auf den nächsten Bild. Oh. Ja, also da bin ich raus. Vermissen, ehrlich gesagt, halt nicht. Also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht, aber das funktioniert jetzt einfach in dieser Konstellation nicht. Und mir macht mein eigentlicher Job auch sehr viel Spaß. Und jetzt ist im Prinzip dieses IT-Thema halt noch das, was dann so ein bisschen auch schon nah an der Spielproduktion dran ist. Jetzt vielleicht nicht am jeweiligen Content des Spiels, aber an wie entsteht's, was muss der Server halt leisten, wie kann man Dinge tun, damit Prozesse besser sind oder damit Sachen schneller gehen oder das, weiß ich nicht, wir haben halt Confluence so als Wiki eingeführt, was natürlich große Auswirkungen auf die Effizienz dann positiver Art und Weise für das Spiel hat und solche Sachen machen mir dann natürlich schon Spaß und da sind dann meine Berührungspunkte auch wirklich stark. Und
aber das ist ja oft so ein Punkt, oder? Dass Leute irgendwie anfangen, Spiele zu entwickeln, weil sie halt Spiele machen lieben und auf einmal sind sie in einer Rolle des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin, weil halt irgendwie 20 Leute versorgt werden müssen. Ja. Deswegen finde ich das ganz beachtenswert, dass du diese Rolle auch so annimmst, weil oft ein Problem ist, dass die Produzenten zu auf diese Metaebene geschoben werden, wo sie eigentlich gar nicht hin wollten.
Ja, es ist ja auch, also da kann man sehr viel dazu sagen, ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Wie gesagt, mir macht es ja grundsätzlich auch Spaß. Mir war auch bewusst, dass jemand die Rolle übernehmen muss. Ja. Und ich habe die eigentlich in den anderen Teams auch während der Uni schon übernommen. Mhm. Natürlich will man jetzt aber auch nicht, ich sage mal so, das klassische Beispiel aus der Branche ist, du wächst und du machst deinen besten Coder einfach so zum Lead-Coder oder so und der plant dann nur noch und kann gar nichts mehr coden. Das heißt, du hast A, deinen besten Coder verloren, weil der halt nichts mehr schreibt und B, wer weiß, ob er halt gut in der Planung ist. Das heißt, man muss halt vorsichtig sein. Wir versuchen da die Balance zu finden.
Jetzt ist aber ja auch keine leichte Position, die du inne hast. Also du spürst du manchmal so diesen Druck, für so viele Leute verantwortlich zu sein? Macht dir das was aus?
Also aus macht es mir nicht viel im Sinne, also das gehört ja dazu. Ich bin froh über jeden, der hier ist und dementsprechend übernehme ich auch gern die Verantwortung dafür und sage nicht so, muss ich mich jetzt um die kümmern? Das macht mir sehr viel Spaß. Es gibt natürlich Momente, wo es härter ist. Sagen wir mal in der Shadow Tactics Phase, als wir Leuten auch Kündigungen schreiben mussten, die ab Tag 1 dabei waren, weil wir eben alles in das Projekt reingesteckt hatten und wir haben das ja auch gemeinsam entschieden als Team, auch dieses Risiko einzugehen. Es hat ja dann zum Glück geklappt, aber das war dann schon heftig. Jetzt aktuell sind meine Sorgen eher, wie kriegen wir es halt hin, Spiele wirklich ohne Überstunden zu machen, noch besser zu planen, Probleme noch früher zu erkennen. Ich denke, wir sind da überall schon sehr gut unterwegs. Zumindest reflektieren die Partner das auch oft so, aber da haben wir halt noch höhere Ansprüche, wollen es noch besser hinkriegen Und damit verbunden natürlich dann auch, ja, wie kriegt man es hin, dass manche Leute nicht so viel Stress, nicht so viel Druck haben. Dann gewinnt man irgendwie den Most Wanted Award beim DEP, was super cool ist, aber was halt bei unserem Team dann einige Leute noch mehr unter Druck setzt. Natürlich, niemand von uns will irgendwie ein One-Hit-Wonder mit Shadow Tactics abgegeben haben.
Ja klar, gerade die Erwartungshaltung nach so einem Ersterfolg.
Ja, enorm. Also selbst wenn es jetzt der fünfte Erfolg wäre, würde es sich, glaube ich, nicht ändern. Wir lieben auch unsere Community. Die haben aber auch Ansprüche natürlich, auch völlig zu Recht. Und dann haben unsere Leute selbst teilweise noch wirklich extrem hohe Ansprüche. Und da kommt viel zusammen. Das heißt, das ist jetzt eher so mein Painpoint.
Painpoint ist ein gutes Wort. Die Frage nach der Verantwortung habe ich auch Dominik gestellt. Wenn man dann halt also in die Geschäftsführerrolle gedrängt wird, gar nicht mehr im Projekt selber sein kann, weil man halt so viele Leute hat, um die man sich kümmern muss. Da hast du jetzt ja quasi den Luxus für dich, trotzdem noch Teil des Projekts zu sein und sein zu können.
Ja, das ist jetzt mein Hauptjob eigentlich. Mhm. Also genau, einfach über das Projekt zu schauen und halt über die Arbeit der Leute sozusagen. Mhm. Ist halt natürlich auch sehr, sehr verantwortungsvoller Beruf. Also, weil eben meistens wird man halt dann gebraucht oder so, wenn es halt irgendwas halt nicht mehr aufgeht, man irgendwelche Sachen priorisieren muss, sagen muss, okay, das geht jetzt wirklich nicht, hier müssen wir irgendwas anderes machen. Mhm. Und klar, das ist dann auch sehr viel Verantwortung halt fürs Spiel einfach.
Ja. Magst du mal so ein bisschen beschreiben, wie du das wahrgenommen hast in deiner immer größer werdenden Rolle mit der Verantwortung, auch durch das größer werdende Team? Also da muss man sich ja selber auch irgendwie erstmal finden in so einer Position, ne?
Ja, das ist jetzt ganz stark in dem Projekt eben. Es war bis jetzt halt immer, sagen wir, bei Shadow Tactics war es einfach nicht viel Zeit dafür, das exklusiv zu machen, sich darüber Gedanken zu machen. Da ging auch sehr viel dann aus dem Bauch raus, einfach so, nee, hier nicht. Jetzt habe ich mal Zeit, auch mehr mich damit auseinanderzusetzen, was irgendwie Fluch und Segen ist, weil ich intuitiv auch ganz gut arbeiten kann. Das hat davor auch gut geklappt.
Dadurch, dass du eben nicht mehr selber mitproduzieren musst, alles kannst du halt auch diese Metaebene einnehmen, aber das kann aber auch
sehr schwer sein und ist auch manchmal sehr anstrengend, einfach weil man nicht so, ich gehe jetzt mal in den Arbeitstag und mache erstmal meine Sachen, die ich halt machen muss, runter, sondern es ist so eher so, okay, wo brennt's, wer braucht mich oder so. Also es gibt viele Tage, wo ich eigentlich nur halt vom einen zum anderen hüpfe. Einer hat halt da irgendeine Frage, irgendein Problem, dann schaue ich mir das an, dann das nächste und bin dann eigentlich den ganzen Tag nur in Meetings oder Gesprächen.
Aber dadurch hast du auch immer den kompletten Überblick, oder?
Also ja, anders als so gut, wie es halt geht. Also die Leute sind natürlich sehr selbstständig auch und sehr gut in dem, was sie machen. Und ich kenne die meisten eben sehr lange. Natürlich sind wir jetzt halt gewachsen, neue Personen da, aber die sind ja dann meistens eher untergeordnet den Personen, die halt sonst diese Departments halt leiten.
Vermisst du das dann manchmal noch so direkt im Code rumzurühren? Also du hast gesagt, du machst so ein bisschen ab und zu mal Sachen, weil es dir halt noch Spaß macht. Fängt man an, das dann arg zu vermissen, oder?
Ja, manchmal vermisst man es und deswegen mache ich es auch und deswegen will ich es auch, glaube ich, nie ganz abgeben. Alleine auch wegen dieser Sache, man kann halt nicht irgendwie nur 8 Stunden am Tag oder länger halt mit Leuten reden und Entscheidungen fällen oder Sachen anschauen. Das packt der Kopf dann auch irgendwann nicht.
Dann tut es auch mal ganz gut, ein bisschen zu coden. Ja, genau. Der Umgang mit dem Wachstum und den immer mehr Leuten in der Firma hat auch Johannes natürlich beschäftigt. Dieses Wachstum, wie hast du da irgendwie für dich so einen Schlüssel gefunden? Also das stelle ich mir vor, ist einer der schwersten Punkte. Wie man wächst. Du hast ja schon angesprochen, man will ja keine Überstunden machen, aber zu wenig Leute einstellen kann ja auch schnell dazu führen, dass das bestehende Team irgendwie viel mehr machen muss. Wächst man aber zu schnell, hat man auch wieder ganz andere Probleme.
Ja, wir reden einmal im Jahr eigentlich drüber, wo soll der Weg in etwa hingehen. Da gab es alle Möglichkeiten von, man entlässt alle und macht nur noch zu zweit Spiele und nimmt quasi das Geld, was bisher da ist und kommt damit lange durch.
In die Artsy-Fartsy-Projekte.
Genau. Oder man bleibt halt 10 Leute oder man wird halt 20, 25 oder man, vielleicht will man perspektivisch auch AAA machen. Und das muss man auch jedes Mal wieder neu bewerten. Das ändert sich auch die ganze Zeit. Also wir haben schon gesagt, mehr als 10 nein, mehr als 15 nein. Jetzt sind wir 25 auf dem Weg zur 30. Aber das klar erklärte Ziel bei uns war schon immer diese Mimimi-DNA quasi für sich zu behalten. Also, dass man jeden mag. Es muss jetzt nicht jeder Best Friends forever sein, aber das Respekt vor jedem da ist, dass jeder alles gibt, dass es keine Leute gibt, die sich einfach nur mitziehen lassen oder so, was auch was wäre, was ich selbst gar nicht akzeptieren könnte. Und da war der Wachstum für Despas, war halt auch einfach nötig, weil wir, also bei Shadow Tactics haben wir halt gemerkt, okay, die QA für dieses Spiel ist so schwer und so umfangreich, wir brauchen jemanden, der ab Tag 1 an testen kann. Weil sonst auch Bugs in normalem Code erst auftreten, wenn die Game Designer das Feature vielleicht 2 Monate später erst wirklich benutzen und vorher nicht dazu kamen. Also zack, schon mal eine Person mehr. Dann wussten wir, okay,
also das passiert auch ganz automatisch.
Es passiert automatisch.
Wachstum, weil man denkt, man muss aus den Fehlern lernen und
also Schlüsse ziehen. Ja. Genau, das ist jetzt eine Stelle, da kann man, man könnte jetzt sagen, okay, man macht wieder ein anderes Spiel, das es nicht braucht. Für Last Tinker haben wir es nicht gebraucht, aber würde ich selbst heute sagen, wäre trotzdem noch besser gewesen. Das heißt, so organischer Wachstum war es bei uns eigentlich bei allen Stellen. Projektmanagement war halt was, das der Dom bei Shadow Tactics sehr viel gemacht hat. Der ist aber auch noch Creative Director und war dann noch der Lead Coder und hat auch selbst noch gecodet und war so klar, das müssen wir ändern. Oder bei den Artists war es, dass wir gesagt haben, wir können gut Art, aber UI kostet einfach sehr viel Zeit und Layouting und so ist auch nochmal so ein bisschen anderer Skill. Können unsere Leute, aber haben eigentlich auch einen anderen Fokus. Wäre gut, wenn man da jemanden hat, der das halt schneller kann oder dem es mehr Spaß macht oder was auch immer. Und dann waren es halt irgendwie unterm Strich 7 Leute. Und wir haben ja nicht, wir haben die Leute nicht,
dann.
Genau, die einfach dazugekommen sind und die wir nicht geholt haben, weil wir gesagt haben, jetzt machen wir ein größeres, fetteres Projekt. Es ist trotzdem ein größeres, fetteres Projekt geworden oder auf dem Weg dahin. Aber ja, das war alles nur, wie können wir Stress eigentlich reduzieren? Wie können wir uns professionell aufstellen?
Shadow Tactics war ein riesiger Hit, sowohl bei Kritikern als auch Fans und ein großer Erfolg für das Studio. Was mir jedoch völlig neu war, war die kritische Phase zwischen dem Release von Shadow Tactics, bevor es dann zu Desperados 3 ging.
Das war halt so speziell, weil dieser Zeitraum war halt 2 Wochen. Also der war, oder 3, also vom Release, glaube ich, 6. Dezember 2016 bis 24.12., als dann irgendwie Urlaub losging. Und in diesem Zeitraum waren wir von, wir sind komplett pleite und müssen nur noch die Konsolenversion für Shadow Tactics irgendwie hinkriegen zu, oh mein Gott, das Spiel kommt gut an.
Also
oh mein
pleite Gott. Meinst du im Sinne von, wir haben jetzt alles reingesteckt, wir müssen jetzt verkaufen, sonst kriegen wir nichts rein, oder wie?
Ja, nee, ja, man, also so mit Spielumsätzen zu rechnen und die dann schnell genug zu kriegen, um zu überleben als Studio, ist sehr gefährlich. Also das war eigentlich nie eine Option. Ich meine, das hätte dann im Nachhinein vielleicht funktioniert, aber es ging darum, einen Folgeauftrag zu haben. Weil wir hatten halt, also wir hatten kein Geld mehr auf dem Konto. Den meisten Leuten war halt entsprechend gekündigt worden, damit die Zeiten eingehalten sind und die auch sich drauf einstellen konnten, wenn es schief geht. Und wir hatten auch niemand, der gesagt hat, wir wollen jetzt noch ein Spiel mit euch machen zum 6. Dezember. Und das hat sich dann durch den Erfolg von Shadow Tactics halt schlagartig verändert. Also Deutscher Entwicklerpreis, wir haben alles abgeräumt, war super schön, aber alle auf der Bühne wussten auch, eigentlich gibt's Mimimi gerade schon fast gar nicht mehr. Keine,
komisches Gefühl.
Definitiv sehr komisch. Und dann halt innerhalb kürzester Zeit haben wir mit Partnern gesprochen. Dann war einer erst so, das war eigentlich schon unterschriftsreif. Und dann kam quasi noch die Chance mit Desperados relativ unerwartet auch. Und dann haben wir halt gesagt, okay, krass. Und haben jetzt einfach mit THQ wirklich einen sehr coolen Partner gefunden, der uns eben auch ermöglicht hat, noch die Leute anzustellen und das Projekt ist auch länger. Und dann habe ich halt am 23. oder so die Mail geschickt ans Team mit, wir haben es gerade unterschrieben, es geht im Januar weiter. Dann haben wir uns im Januar getroffen, haben die Kündigung verbrannt.
Also ihr konntet entspannt erstmal
verbrannt.
Die Ferien.
Ja genau, die Ferien waren dann entspannt, aber natürlich waren wir alle durch. Aber diese Phase der, wow, das Spiel ist super cool, hat man natürlich gespürt, aber immer mit dieser Belastung mit, wie geht's mit der Firma weiter.
Aber war das jetzt, das ist ja eigentlich die Rolle des Geschäftsführers, oder? Also hast du da was versäumt aus rückblickend Sicht? Muss man eigentlich nicht immer schon das nächste Folgeprojekt haben? Würdest du das heute anders machen?
Ich würde das heute anders machen. Ich habe es davor auch schon anders gemacht. Das ist absolut richtig. Man sollte das schon unterschrieben haben. Generell muss man einfach sagen, ohne Unterschrift ist halt nichts wahr. Egal wie gut man sich kennt. Es war, wie gesagt, eine Ansage des gesamten Teams. Also wir haben gesagt, wir wollen mehr Zeit haben. Unser Partner hat gesagt, Zeit könnte haben, Geld klappt leider nicht. Mhm. Dann haben wir intern gesagt, okay, wir haben theoretisch das Geld da, das ist aber genau das Puffergeld für Nachrelease, um dann das nächste Projekt anschieben zu können, weil dass es so nahtlos übergeht, ist wirklich selten, unwahrscheinlich. Und da sterben ja auch viele Studios dran, also das ist schon der klassische
Punkt. Die Liquidität Punkt. Zu halten, ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, wir investieren das. Und natürlich war da sicherlich auch so ein bisschen, ja, wird schon passen mit dabei. Ich hoffe, ich habe es damals auch, also ich habe mich sehr bemüht, schon klar zu sagen, was das für ein Risiko ist. Es war aber auch eine Spezialsituation, weil eigentlich so Gentleman Agreement mäßig abgemacht war. Dass
also das war ja nicht so, dass du nichts geplant hattest oder ihr nichts hattet, sondern es war halt nur einfach nicht Schrift.
Naja, uns wurde halt zugesagt, dass wir auf jeden Fall noch ein Folgeprojekt machen. Ja. Und mein Fehler war da, und das will ich auch gar niemandem anderen vorwerfen, das war mein Fehler, dass ich mich drauf verlassen habe. Und jedes Unternehmen hat halt seine eigenen Probleme und wenn es dann dem anderen nicht so gut geht, dann ging es halt einfach nicht und es war auch kein böser Wille und es hat denen auch nicht gefallen, dass das dann nicht geklappt hat. Aber so war es halt und da hätte ich mich nicht drauf verlassen können. Das heißt, ich habe ja quasi die Zukunft meines Unternehmens so ein bisschen mit auf das Wort eines anderen gelegt, was ich halt sonst nie mache. In dem Fall war es einfach eine sehr spezielle Situation. Ja. Und aber wir hatten einen Plan B. Den hatte ich schon und theoretisch auch noch einen Plan C. Und es war wirklich innerhalb kürzester Zeit, sind überall Situationen entstanden, wo Leute gesagt haben, nee, wir finden das eigentlich voll cool, aber wir können jetzt doch nichts mehr machen, weil wir haben zu viele Projekte. Und auch wieder fair enough, okay, aber dann habe ich halt dann am 6. Dezember nochmal angerufen oder mit den Leuten geredet und gesagt, ja, wir müssten jetzt halt was machen, sonst gibt es halt keine Chance mehr. Und,
aber Glück im Unglück, weil so hat sich das mit Desperados ja erst ergeben, oder? Das wäre wahrscheinlich sonst gar nicht so möglich gewesen, weil ihr jetzt dann, in einem anderen Projekt gewesen wärt.
Genau. Also viel Glück im Unglück. Trotzdem, ich will es nie als, also man kann es ja pressetechnisch relativ leicht so darstellen, dass man sagt, boah, das war voll cool und wir haben alles investiert und es hat sich voll ausgezahlt und es war einfach nur scheiße. Es war einfach nur scheiße für alle. Viel Druck, den kein Mensch jemals braucht.
Nee.
Wird auch nie wieder passieren. Ja, wir haben halt eh diese Regel, dass immer quasi 3 Monate sicher finanziert sein müssen und dieses Geld war ja das, was wir angegriffen haben.
Das war ja dann schon der...
Das war das, was dann weg war.
Ja.
Und das werden wir nicht nochmal machen. Glücklicherweise haben wir auch einen sehr guten Deal da gehabt mit Shadow Tactics und haben jetzt halt auch Geld, das wir auch uns zurücklegen können für den Worst Case. Ja, also was wir natürlich auch nicht gemacht hätten, was dann noch viel beschissener gewesen wäre, wäre zu sagen, ja, okay, dann machen wir das Spiel halt nur 70% so gut, wie wir es jetzt gerade hinkriegen. Und wir wussten ja, wir wollen das Genre wiederbeleben, das ist jetzt ja eine Chance. Und was bringt's uns, also das ist ja dann die andere Sache, okay, dann hätten wir vielleicht eine Kündigungswelle 3, 4, 5 Monate später gehabt, weil danach nichts mehr ging, weil das Spiel nicht gut gewesen wäre. Plus, du ärgerst dich dein ganzes Leben lang.
Ja.
Warum habe ich damals nicht noch die 3 Monate investiert, um das Spiel gut zu machen? Und weil das steht halt dann auf deinem Lebenslauf, das wirst du auch nicht mehr los.
Eben, und für die Marke an sich, also für die Firmenmarke, ist es ja auch kein gutes Zeichen, wenn man danach ein nicht so gutes Spiel macht.
Genau.
Aus welchen Umständen auch immer das dann passiert, interessiert ja dann keinen mehr.
Genau. Es ist schon die Weisheit da draußen, wo man sagt, lieber ein gutes Spiel, das sich nicht verkauft, als halt ein schlechtes Spiel.
Und rückwirkend
hat auch nicht verkauft.
Rückwirkend habt ihr ja recht bekommen sozusagen, dass ihr auch so viel da auf die Qualität von Shadow Tactics geachtet habt, weil nur dadurch ja quasi dann euer Ruf auch da war, was anderes zu bekommen.
Also das war ein Riesenhebel,
Shadow Tactics war ja eine eigene Marke der Münchner Mimimi Studios. Jetzt bei Desperados 3 geht es um eine bestehende Marke, die erweitert werden soll. Ich wollte von den beiden wissen, wie sie an diese Lizenz gekommen sind, wie sich das entwickelt hat und ob sie so etwas wie Ehrfurcht vor dieser Marke spüren. Fragen wir doch mal Dom, den Creative Director. Du hast schon gesagt, du warst Commandos Desperados Fan auch. War ja wahrscheinlich damals auch schon so, ja, können wir diese Lizenzen irgendwie bekommen? Wobei ich dann die Idee eigentlich ganz geil fand, warum gibt es das eigentlich nicht mit Ninjas und Samurais?
Ja.
Aber wie war das dann, als ihr dann tatsächlich das angeboten bekommen habt, tatsächlich diese Marke wieder zu beleben? Das muss ja für dich vor allem besonders spannend
sein. Ja, also wir haben uns sehr aktiv darum gekümmert. Also
ja, oder
war
so,
schon
oder so,
unser,
oder war so rum.
Ja, genau. Fragen, ja. Nee, das war schon Ja, das war so, das hätte man sich halt niemals vorgestellt. Mhm. Also Nachschaltertaktik konnte ich mir vorstellen, ja. Davor halt nicht, aber das war halt, ja, wie gesagt, auch in dieser komplett turbulenten Phase, deswegen, ja, also wir haben ja praktisch dann am 23. Dezember halt diesen Vertrag unterschrieben und am 6. Dezember kam Shadow Tactics raus und so, also das war halt alles auf einmal so, deswegen auch da in einem Wulst von verschiedenen extremen Gefühlen irgendwie so. Also bei Shadow Tactics habe ich jetzt noch so das Gefühl, langsam checkt man so, okay, das war anscheinend wirklich erfolgreich. Also das ist jetzt auch nicht dann sofort weggebrochen oder so. Das braucht auch eine Weile, das irgendwie zu checken und anzunehmen und so. Und das ist natürlich super. Und Desperados, ja, einfach cool. Also das ist halt so krass, man kann das weitermachen. Das ist so...
Surreal, oder?
Ja, so ein bisschen surreal auf jeden Fall.
Hast du da jetzt als alter Fan dieser Spielserie gleichzeitig auch so ein bisschen Ehrfurcht vor diesem Spiel, dass man es irgendwie...
Ja.
Also hat man da übermäßig Angst davor oder freut man sich eher umso mehr oder ist es beides gemischt?
Ich glaube, es ist beides gemischt. Also was jetzt so zum Beispiel bei uns für Desperados interessant war, war natürlich so mehr die Waffen zu integrieren und so und da sind wir jetzt auch dran und das ist schon sowas, wo man so sehr... Ja, Desperados hat das mehr eben als ein Shadow Tactics und boah, man darf sich aber keine Shadow Tactics Formeln kaputt machen, aber man will natürlich irgendwie das, was Desperados halt schon anders gemacht hat, auch voll würdigen, weil es irgendwie geil ist und man will ja auch irgendwie weiterentwickeln, was man da macht und das, ja, es ist so ein Hin und Her, aber eigentlich ist es schon eher eine sehr coole Sache. Also es ist jetzt, die Marke ist ja auch schon ein bisschen älter, es ist jetzt nicht irgendwie, dass du so in so einer getakteten Reihe dann irgendwie und jetzt weiß jeder genau, ah nee, das müsste so und so sein und wir haben auch eben von THQ halt Freiheiten da auch bekommen, dass wir halt ein bisschen sagen können, bisschen ein Reboot ist das auch, da sind halt einfach Jahre dazwischen, wir können die Sachen halt
ihr seid zum nicht Glück, so arg gebunden an bestimmte Mechaniken oder so, ja.
Und vor allem, ja, auch bei den Charakteren oder so, wir können das jetzt halt modernisieren, also das ist halt schon ein Schritt weiter. Das ist jetzt nicht 1, 2, 3, sondern es ist 1, 2 und jetzt irgendwie 3 oder vielleicht Reboot.
Ja, so. Ja, aber gerade diese kreativen Freiheiten sind ja wahrscheinlich auch wichtig, auch für dich oder für deinen Bereich.
Ja.
Was ich mir ja vor allem bei Lizenzspielen dann halt eher schwerer vorstelle.
Ja.
Also wäre das jetzt noch eine aktuelle Marke, die jedes Jahr ein Release bekommen hätte,
dann
wäre der da wahrscheinlich deutlich eingeschränkter, was das angeht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber muss man natürlich auch mal Glück haben mit den Marken und mit den Lizenzinhabern, oder? Wie die reagieren.
Klar, auch. Ja, da gibt es sehr strikte, sehr lockere. Ja. Also die mischen sich schon auf jeden Fall in gewisse Bereiche ein, aber halt jetzt auch nicht irgendwie, also nur wenn es so wirklich um so sehr feiler Sachen geht oder so, wenn es halt dann mal um Cooper geht, einen Main Character oder so, dann wollen sie halt vor allem mehr Info haben, auch wenn wir ihn dann argumentieren oder so, ist es auch okay, aber da wollen sie halt natürlich schon bisschen mehr Einblick haben, was ja auch verständlich ist.
Ja, ich meine, ist klar, dass ihr jetzt da nicht irgendwie Westworld draus machen könnt oder so. Das ist ja logisch. Ja.
Genau.
Obwohl, wenn ihr einen guten Pitch hättet,
wer weiß. Nee, also hätten wir wahrscheinlich machen können, wenn wir sie überzeugt hätten oder so. Also könnte ich mir schon vorstellen. Aber das Gute ist halt, wenn es halt eine Marke ist, die man kennt und mag, dann ist es halt auch intuitiv, macht man dann ja auch das, wie man sich es halt irgendwie vorstellt, wie es halt ein paar Jahre später ist und dann korreliert das halt mit den meisten Leuten hoffentlich halt auch.
Im Gespräch hat mir Johannes gesagt, dass sie mit der 85 im Schnitt für Shadow Tactics natürlich sehr zufrieden waren, aber als Team natürlich auch überlegen, wie kann man überhaupt eine 9 von 10 in den internationalen Wertungen schaffen. Da kommt natürlich auch das Thema Crunch zur Sprache und ich habe ihn gefragt, wie er diese Philosophie, dass es kein Crunch in dem Studio gibt, mit dem Anspruch, ein absolutes Topspiel abzugeben, vereinen kann.
Also erstmal muss man halt definieren, was ist jetzt Crunch? Mhm. Also ist jetzt Crunch schon, wenn man 2 Wochen vor Milestone irgendwie statt 40 halt 50 Stunden arbeitet, ist das schon Crunch? Oder ist es dann Crunch, wenn das Wochenende auch noch drauf geht oder so? Wir versuchen halt alle Überstunden zu vermeiden, wo es geht und wir gehen halt einfach fair mit der Zeit um. Also wenn Leute länger da sind, dann kriegen sie die Zeit halt als Freizeit auch wieder zurück. Es wird halt komplett aufgeschrieben. Da gibt es auch irgendwie keine Tricks oder so. Und ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Wir hatten jetzt noch keine irgendwie 6 Monate, ist das ganze Team jedes Wochenende drin und kommen gar nicht mehr nach Hause. Ich kenne solche Stories, aber halt wirklich aus älteren Zeiten, vergangenen Zeiten, habe ich schon lange nicht mehr gehört, zumindest nicht aus Deutschland. Mhm. Klar, so diese Batman und jetzt Rockstar und so Geschichten, die kriegt man schon mit. So, und ich kann mir echt nicht rausnehmen, das wirklich zu beurteilen. Ich sag's mal so, von außen objektiv, glaube ich, ist halt bescheuert. Also man verbrennt halt die Leute und verliert Talente. Auf der anderen Seite sind viele Leute auch Workaholics und so passioniert, dass man sie vielleicht eben auch nicht verliert. Und ich kann da halt nicht jemandem vorschreiben. Also wenn ich jetzt arbeiten würde an Red Dead 2, dann wüsste ich, wenn das Spiel rauskommt, schreibt man Spielgeschichte. Das ist einfach so. Und kann gut sein, dass ich da auch ein Jahr lang crunchen würde und zu sagen, okay, das muss jetzt halt so geil werden, so wie wir unsere 3 Monate Geld investiert haben in Shadow Tactics, weil man sonst das für immer bereut. Und dadurch, dass man natürlich aber von außen mitkriegt, dass das in AAA schon sehr oft passiert, ist das Doofe, glaube ich, letztlich daran, dass wenn man es nicht macht, man zumindest kurzfristig halt einen Wettbewerbsnachteil hat. Also man hat einfach weniger Workforce, also weniger Stunden sozusagen, wenn man halt normal arbeitet. Kurzfristig, ich glaube langfristig rächt sich das halt trotzdem. Und ich glaube aber auch durchaus dran, dass es sehr wenige Leute gibt, die das wirklich wollen und dass schon viel Bemühung da ist, das loszuwerden. Ich bin froh, dass das jetzt in der Presse alles so rumgegangen ist, dass Spieler das auch mitkriegen, auch eine klare Seite beziehen. Und das hilft einfach, dass die Diskussion stattfindet und sich Dinge verbessern. Was mich halt nervt, zumindest dann jetzt für die deutsche Branche, ist, wenn dann auf Facebook Leute schreiben über dieses Red Dead-Debakel mit dem Crunch dort, ja, das ist in Deutschland ja genauso schlimm oder noch schlimmer. Ich kenne die Geschichten halt echt nicht mehr. Und dann, wir tun halt alles dagegen. Und auch nochmal, Druck ist halt auch Druck und muss nicht was mit Überstunden zu tun haben. Also man darf jetzt auch nicht nur auf die Stunden schauen, aber es nervt mich halt dann auch, wenn ich wirklich weiß, dass viele dagegen vorgehen und um auch dieses doofe Image der bösen crunchy Games-Branche und man verdient schlecht und man kann keine Familie haben und so. Das sind Sachen, ich habe vor 3-4 Jahren schon Präsentationen gehalten, wo ich gesagt habe, familienfreundliche Gehälter sind ein Ziel, weil wir wollen unsere Leute halten und es machen auch andere Leute. Dann sagt man mir, ja, ihr seid ja die Ausnahme, das machen ja nicht alle, sondern ich. Ja, aber dann, wo ist der deutsche Jason Schreier? Das wird die deutsche Branche halt analysiert. Also sollen die Leute das bitte sagen, damit man halt drüber reden kann. Und so ist immer nur dieses Gerücht draußen und das nervt mich.
Nee, ich habe es jetzt tatsächlich auch noch nicht, also in Deutschland sehe ich es deutlich entspannter. Und weil auch die Situation, Leute einzustellen und Leute zu entlassen, in Deutschland halt auch viel schwieriger ist in beide Richtungen. Ja, also du kannst gar nicht dieses Hire-and-Fire-Prinzip machen, wo was halt den Crunch begünstigt auch. Ja. 100 Leute einstellen, 3 Monate durcharbeiten lassen und dann wieder alle feuern. Das funktioniert in Deutschland ja gar nicht gesetzlich. Und gute Leute zu finden, das da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen, wie schwer das ist. Man ist ja froh, wenn die bleiben, die will man doch gut behandeln.
Richtig. Also wir sind halt gerade in der Phase, kurz vor der Beta, und haben festgestellt, okay, wir haben noch so viele Texturen, noch so viele Effekte, wir brauchen da noch Unterstützung, damit es eben nicht viel zu viel für die Leute wird. Natürlich gibt es schon Überstunden, aber insgesamt trotzdem auch immerhin weniger quasi aufs Team bezogen als damals zu Shadow Tactics sein. Also es wird schon besser. Aber dann jetzt 2 Leute zu finden, war nicht einfach. Mhm. Dann ist schon wieder fast Weihnachten. Das heißt, da hat dann auch keiner Bock, was Neues anzufangen und so. Dann musste es sehr schnell gehen. Wir haben jetzt Lösungen gefunden, aber es ist so schwer, gute Leute zu finden. Und klar will ich die halten. Also wir haben echt wenig Fluktuation. Und das soll auch so bleiben. Hm. Ich stelle meistens die Frage, kannst du dir theoretisch vorstellen, 10 Jahre bei uns zu arbeiten? Das kann natürlich niemand wirklich beantworten. Das ist auch nichts, was man jemandem dann vorhält. Ja. Weil, was weiß ich, was in einem Jahr ist. Ja. Privat kann sich halt einfach viel tun. Aber grundsätzlich ist das schon was wir wollen. Also keine Projektanstellung. Und da schließt sich so ein bisschen der Bogen zum Thema Wachstum, weil je mehr Leute da sind, desto schwieriger wird es halt auch, die Leute auszulasten, auch am Anfang, am Ende eines Projektes. Dann müssen wir jetzt auch schauen, wie sich das bei uns entwickelt, weil wir wollen halt auf keinen Fall in eine Situation kommen, wo wir sagen, so, jetzt habe ich aber 4 Monate nichts für dich zu tun, jetzt musst du gehen. Mhm. glücklicherweise sind unsere Leute alle sehr begabt und dann können die halt auch mal sich um Facebook-Streams kümmern oder halt noch an irgendeiner Collector's Edition mitarbeiten, was halt auch viel Zeit fressen kann. Oder man polisht eben hier noch was, da noch was oder ist aktiv in Communities und so haben wir das bisher mal sehr gut hinbekommen. Und am Anfang des Projektes so ein bisschen Research and Development zu machen. Irgendwie mal neue Photoshop-Versionen, neue Blender-Versionen, was hat sich so getan, weil im Projekt ist es eher selten.
Oder mal dass man andere macht. Engines oder Tools
aus. Genau, einfach, dass man das hat, das ist, glaube ich, ganz gut.
Und, ja. Und wie sieht es jetzt langfristig aus? Also wenn du jetzt quasi schon an nach dem Release denkst, sind also ich habe nur mal so Pins von euch bekommen, wo schon so andere Sorten angekündigt sind.
Ja, die Süßkartoffel.
Die Süßkartoffel und so.
Genau.
Da deuten sich ja schon an, dass ihr schon auch längerfristig jetzt planen müsst mit 25 Leuten als früher, oder?
Ja, ja.
Also Parallelprojekte dann irgendwann mal, oder?
Nee, das wollen wir eben auf keinen Fall. Also wir sind einfach, ich bin der starken Überzeugung, dass man dann die besten Spiele macht, wenn man eins macht. Mhm. Weil dann sind alle besten Leute auf diesem einen Projekt, dann gibt es viele, ja, die können ja mal hin und her wechseln oder hier und da. Ich glaube für uns halt nicht dran, ich glaube auch nicht dran, dass es uns finanzielle Sicherheit oder Stabilität beschaffen würde, wenn jetzt noch ein zweites Projekt laufen würde.
Ja, aber gerade so, dass die Leute dann, wenn die mit einem Teil fertig sind, könnten sie ja schon an dem anderen, also die Auslastung wäre da leichter zu managen, aber natürlich auch wieder mit mehr Overhead.
Ja? In der Theorie, aber Sachen schieben sich ja auch, dann geht es halt dann auf einmal gar nicht mehr aus, dann brauchst du eigentlich schon ein drittes Projekt. Also ich habe Respekt vor den Leuten, die das hinkriegen. Mhm. Ich glaube halt, dass für uns, wie wir die Spiele machen und für die Qualität das ganz essentiell ist, dass wir absolut fokussieren. Sind. Deshalb hatten wir auch nicht noch Plan C und D am Ende von Shadow Tactics in der Hand, sondern haben halt uns im Prinzip wirklich zu 99,9% nur auf dieses Spiel konzentriert und die Leute sind auch so auf das Produkt fixiert und auch auf den Launch und alles. Denen dann zu sagen, so jetzt machst du was anderes und dann bist du eigentlich beim Release gar nicht mehr dabei, wäre auch irgendwie komisch. Für Süßkartoffel weiß ich, dass wir auf jeden Fall 3 Leute mehr sein werden, als wir heute sind. Der erste Vertrag davon ist schon unterschrieben. Der zweite liegt quasi schon in der Schublade. Da geht es eher ums
Timing. Also kann diese Situation nicht mehr auftauchen, wie bei theoretisch.
Ja, ja. Also wir wollen halt schauen, dass wir nicht so viele werden. Aber wir wissen halt, wir brauchen jemanden, der sich nur um Texturen kümmert, weil Bianca kann das nicht mehr machen, wenn sie noch Art Direction machen will. Mhm. Und wir brauchen noch jemanden, der sich um Effekte und Tech Art und sowas kümmert, weil der
Flo. Also wieder eine ähnliche Situation in der Shadow Tactic, dass ihr jetzt schon merkt, wir brauchen wieder Spezialisten.
Optimierung von dem, was wir jetzt gemacht haben, mit der Hoffnung, dass es dann quasi beim dritten Mal wirklich flutscht. Mhm. Es ist, wie gesagt, jetzt auch schon besser. Es ist immer schwierig im Projekt, da ist dann immer viel, wenn dann mal eine stressige Phase ist, dann sieht man es auch manchmal düsterer oder so, als es eigentlich ist und manchmal muss man auch auf die Zahlen ein bisschen schauen und sagen, hey, man verklärt natürlich manchmal auch, wie anstrengend was in der Vergangenheit war, das vergisst man nämlich doch relativ zügig und denkt dann, jetzt ist es gerade so, es ist einfach schon wesentlich besser und beim nächsten Mal sowas halt noch besser werden. Das ist eigentlich immer die Perspektive. Was kann man noch optimieren? Feedback aus dem Team ist da super wichtig. Was nervt? Oder da gibt's jetzt schon lange Listen, was wir beim nächsten Mal noch anders machen wollen. Wir haben unendlich viel gelernt, auch nicht nur über Motion Capturing, was halt viel geändert hat, auch an dem, wie das Spiel entsteht und klar, wie man das Spiel erzählt und so, aber auch eben mit der Team-Erweiterung und so haben sich viele Dinge geändert und Prozesse und alles ist, denke ich, auf einem sehr, sehr guten Weg. Perfekt ist es halt nie, aber man muss, ich glaube, das Wichtige ist halt, dass man es erkennt und dass man es halt sich darum kümmert und dann immer wieder Schritte weitergeht und halt nicht stehen bleibt.
Eine ganz amüsante Anekdote, bei der ich auch nicht ganz unbeteiligt war, zur Ankündigung von Desperados 3 auf der Gamescom-Bühne. Genau, erzähl doch mal, wie das war mit dem, in Anführungszeichen, Leak. Der Tag vor der Gamescom-Veranstaltung, wurde ja zum ersten Mal eine Gamescom-Eröffnungsshow veranstaltet, bei der euer neues Spiel mit dem Projektnamen Kartoffel vorgestellt wurde. Da gab es ja Spekulationen davor, aber es war bis kurz vor Release tatsächlich nicht wirklich bekannt oder durchgesickert.
Genau, und es war auch allen sehr wichtig und wir waren auch paranoid und haben es deshalb eben immer Projekt Kartoffel genannt und unser Businesspartner.
Selbst dann heute noch beim Mittagessen habt
ihr genau, Kartoffel gesagt. Genau, es wird auch immer drin bleiben und unser Partner ist auch weiterhin einfach der Farmer, weil das dürfte ja dann auch nicht bekannt sein.
Ach stimmt, ja.
Naja, ich sag mal so, da hat es mit der Planung nicht so geklappt, wie ich es mir wünschen würde. Das Announcement war halt sehr chaotisch. Das heißt, um es kurz zu machen, wir haben auf dem Weg nach Köln im Zug noch das Video geschnitten, nochmal die Rede überarbeitet, abends bei der Generalprobe das Video zum ersten Mal abgespielt. Es war eine Vollkatastrophe. Der Dom hat irgendwie ein anderes Redetempo gehabt oder das Video hat geruckelt, weil irgendein Codec und also alles so, wie man sich's vorstellt.
Wie eine Generalprobe.
Der Jonathan, unser Producer von THQ, hat es zum ersten Mal gesehen. Der Dennis, der sehr kreativ ist, hatte ein paar Entscheidungen getroffen, die dem Jonathan nicht so gefallen haben. Das heißt, diese 5-Minuten-Show, die dann halt in dem Moment 7-8 Minuten lang war, war vorbei und es war so, okay, jetzt renne ich erstmal zu dem Techniker schon, was ist mit dem Codec? Währenddessen haben sich die anderen schon ein bisschen gezofft und dann war klar, okay, wir müssen dann nochmal ran. Und dann
das war der Abend vorher?
Das war der Abend vor der Ankündigung. Die Ankündigung war glaube ich, am nächsten Tag dann 11 Uhr oder so. Das heißt, wir haben dann noch eine Nachtschicht eingelegt. Ich glaube, 5 Uhr morgens waren wir fertig, aber bevor wir fertig waren, ja, meinte dann jemand, oh, auf Twitter ist gerade irgendwie, hat THQ unser Spiel announced. Und der Manu hat das gerade geschrieben und wir sagen, ach du Scheiße, nee, jetzt, nicht so kurz vorm, und wir waren immer so vorsichtig. Den Twitter-Account angeschaut, okay, sie haben den kompletten Trailer gepostet.
Aber Manu, den alten, das heißt, ihr wart gerade im Schnitt.
Genau, zu neuen, in der Version, die wir jetzt vielleicht nicht für ideal empfunden haben. Das war ein spezieller Moment. Dann haben wir halt dort schnell die Kommunikation eröffnet und der Tweet ist schnell verschwunden. Trotzdem haben wir dann bestimmt noch mal 1-2 Stunden verloren, weil wir halt F5 gedrückt haben bei Google und Co. und dann irgendwelche russischen Seiten. Es war sehr lustig, weil die Leute, also es ging recht schnell offline. Es ist nicht so publik gewesen, wie man es erst befürchtet hat. Das heißt, sie haben dann auch geschrieben, sie haben es nicht gecaptured oder sie haben es nicht runtergeladen. Dann hat es halt einer doch noch irgendwo gefunden in irgendeinem YouTube-Cache oder was weiß ich. Naja, wir haben uns dann tatsächlich eher drüber gefreut. Also es war erstmal so, oh nee, und dann war es aber, war eigentlich das voll geil, weil erstens haben Leute über das Spiel geschrieben ohne Ende und sich drum bemüht. Und
wollten alle den Trailer sehen.
Genau, und dann haben wir halt die Show dann natürlich trotzdem noch durchgezogen. In Deutschland haben es nicht so viele mitbekommen, es war ja auch mitten in der Nacht.
Außer die Insert Moin WG.
Genau, ich wollte gerade sagen, das sind die Leute, die...
Wir saßen da wirklich auf dem Sofa und haben den Podcast, die Tageszusammenfassung gemacht und auf einmal so, ach guck mal, das war Radio. Aber hey, das wollten die doch morgen. Also uns war allen irgendwie schon klar, hat man natürlich auch so durchgesickert, auch in Pressekreisen war schon klar, dass da irgendwie wahrscheinlich Desperados der Titel sein wird, aber es war nicht so richtig offiziell klar. Ja. Und auf einmal einfach so klanglos auf der THQ-Twitter-Seite, als Autopost natürlich die falsche Uhrzeit
genau, eingestellt. Genau, es war wieder irgendeine neue Software und es war noch nicht klar, wie es funktioniert oder so.
Ja. Aber das war der schöne Beweis, weil ich dann, eigentlich habe ich euch nur kontaktiert, weil ich eigentlich wissen wollte, wieso macht ihr das denn jetzt schon? Ist das Absicht und warum dann so komisch? Also warum nicht mit pompösen Getöse so irgendwie? Endlich mal der Beweis, dass so Leaks tatsächlich passieren.
Ja.
Weil ja in der Community oft immer so das Gefühl ist, ja, das ist doch, ja, natürlich leaken die das,
Anführungszeichen. Nee, das war echt nicht geplant. Ich kann auch bestätigen, dass alle anderen Leaks, von denen ich kenne, aus der deutschen die ich kenne, aus der deutschen Branche nicht geplant waren.
Vor allem nicht über den offiziellen Account, ja? Also wenn dann...
unterm Strich ist es aber meistens tatsächlich dann schon eine positive Sache. Wie gesagt, Leute haben da dann Bock drauf und das ist ja, weiß ich nicht, ob man so eine Dynamik in die Community reinkriegt mit einem normalen Announcement, ist halt nochmal irgendwie was anderes, wenn die sich dann
auch wieder Glück im Unglück gehabt
auf YouTube Caches.
Aber der zweite Trailer war tatsächlich besser, also eure Nachtschicht hat sich nochmal gelohnt. Ich habe den ersten nicht so richtig verstanden.
Ja, der Dennis wird sich freuen, wenn du das sagst. Ich meine, diese Nacht war so fucking heftig, sowas will ich auch echt nie wieder erleben.
Das war dann euer selbstgemachter Crunch in dem Moment, ja.
Genau, das war selbstverschuldet. Ich habe dann wieder Premiere nochmal mir aneignen müssen. Dennis ist schon irgendwann umgekippt und ins Bett gefallen. Und nicht nochmal.
So,
es war cool, aber ich habe danach auch zu Dennis gesagt, so hey, das ist echt cool. Wir fanden, es war eine echt gute Ankündigung. Die Leute im Saal, also ich habe wirklich fast geheult. Und der Jonathan neben mir, glaube ich, auch. Weil es dann eben auch genau das war, was sie sich vorgestellt haben, was wir uns vorgestellt haben.
Diese Erleichterung dann, ja.
Und die Leute haben gelacht und haben gejubelt. Und aber zu menschlichen Kosten, die man nicht nochmal so investieren will. Ja. kriegen wir auch nochmal besser hin.
Blut, Schweiß und Tränen.
Ja, viel. Ja.
Sehr schön. Auch Dom hat diese Nacht in ganz besonderer Erinnerung behalten. Und du standst ja auf der Bühne an dem nächsten Tag. Magst du mal so ein bisschen schildern, wie du diese Nacht, diesen Abend vorher erlebt hast? Das würde mich sehr interessieren.
Ja, also das war auch ein bisschen turbulent, muss man sagen. Wir haben ein bisschen Probleme gehabt mit dem Trailer und der Bühnenshow, dass wir da einfach, ja, zeitlich war der Trailer war eine ziemlich straffe Produktion. Wir haben ein paar Sachen einfach auch zu spät angefangen und hatten so irgendwie ein Bühnenkonzept, was dann am Freitag vor der Gamescom uns komplett um die Ohren geflogen ist, weil wir einfach dann gemerkt haben, als wir alle drei Sachen so hintereinander gestellt haben, so, nee, das funktioniert nicht. So in der Generalprobe praktisch und dann halt, okay, Konzept umschreiben, so übers Wochenende, Montag früh, Montagnacht. Also das waren ja so 5 Stunden Schlaf, das war nicht so, ja, nee, nicht mal.
Nicht mal.
Also es war super, super knapp, deswegen war ich da total übernächtigt mit so, boah, jetzt haben wir ein Konzept. Also am Ende war es dann eben, war ich super happy damit, aber es war halt eben so, ja, um 3 Uhr in der Nacht halt dann fertig. Und das ist eigentlich sowas, was wir nicht unbedingt mehr so fokussieren wollen, sowas. Aber dann natürlich war es halt sehr befreiend halt einfach, weil das eben so lange auch geheim gehalten war mit dem Team. Du bist halt so, ah, wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr dran, wir wollen jetzt einfach was zeigen und wissen, wie es ankommt. Mhm. Also das braucht man irgendwann dann schon, dass man so eine, wenigstens auch drüber reden kann.
Hat sich das jetzt gelohnt, dieses Jahr Arbeit, oder sagen alle, interessiert mich nicht? Ja.
Halt sehr einfach so, ja, dann nicht mehr immer über Projekt Kartoffeln. Ich darf nicht sagen, was ich mache. Ich habe das Gefühl, du weißt das eh und so. Das war dann so eben sehr cool. Und dann halt natürlich die ersten Feedback-Sachen zu bekommen, ist halt dann natürlich der Hammer.
Und dann diese Skurrilität, dass der Trailer einfach online ging in der falschen Version, das macht es natürlich dann auch nochmal irgendwie. Hat man eine Story für die Ewigkeit,
glaube ich. Ja, also ja, diese Nacht war sehr,
Wenn du jetzt mal so vergleichst, der aktuelle Stand im Vergleich zu eurem vorherigen Projekt. Klar, ihr seid mehr Leute, ihr habt mehr Management, mehr Overhead und so weiter, aber wie siehst du da so Parallelen? Wo seid ihr besser geworden? Wo seid ihr, wo du sagst, oh, da machen wir?
Es hat halt so ein paar Unterschiede. Wir haben jetzt zum ersten Mal halt Motion Capturing gemacht und das haben wir auf jeden Fall ein bisschen unterschätzt, weil das einfach viel Vorarbeit braucht und viel Nacharbeit und deswegen muss man es recht
früh... Aber ihr habt es auch zum ersten Mal gemacht.
Natürlich. Genau, deswegen muss man es halt recht früh vorbereiten. Zum Beispiel sind wir jetzt halt mit der Story halt eigentlich durch. Das waren wir bei Shadow Tactics halt definitiv nicht zu Beta. Aber hat halt so Vor- und Nachteile. Man weiß jetzt, was es ist. Man kann es drauf anpassen. Bei Shadow Tactics konnte man halt im letzten Moment dann halt noch so ein paar Sachen tweaken. Wenn du jetzt halt schon irgendwie eine Cutscene mit Acton aufgenommen hast oder so, dann kannst du die halt nicht mehr so einfach tweaken, kannst natürlich schon noch Sachen machen, aber das verändert so ein paar Sachen einfach im Projekt und auch jetzt von den Animationen zum Beispiel hatten wir in Shadow Tactics halt einen viel stärkeren Fokus erstmal auf die Player-Character, das ist dadurch, dass wir die Cutscenes halt früher machen mussten, weil die eben auch Nachbearbeitung brauchen,
also jetzt Vertonung. Durch die Motion Capture.
Ja. Genau. Sind die jetzt ein bisschen hinten dran, wo ich so ein bisschen, das ist nicht so optimal, hätte ich gerne halt einfach früher gehabt und so, aber andererseits wissen wir halt, dass wir das irgendwie halt können, also das ist jetzt nicht das unbekannte Gebiet sozusagen.
Und die Story nicht mehr verändern zu dürfen, kann ja auch Vorteile haben,
wenn man
man so Meter dann steht.
Ja, und vor allem hilft es schon sehr, wenn man weiß, was die Story halt wirklich ist im Finalen oder so, und dann kann man ja das andere wieder mehr daran anpassen sozusagen. Es sind jetzt keine Riesensachen, aber du kannst es halt dann mehr in diese Richtung pushen. Und bei dem anderen kam es so alles vielleicht gleichzeitiger, zur selben Zeit irgendwie wurde alles gleichmäßiger definiert und ist dann so zusammen. Jetzt hat es halt das eine mal ein bisschen weiter vorne, das andere ein bisschen weiter hinten. Bisschen anders.
Aber ihr habt schätze ich jetzt mal auch einfach auch Vorteile dadurch, dass ihr ja dieses Genre jetzt schon mal gemacht habt und das gleiche Genre bedient, durchaus ja auch wieder Vorteile. Das heißt, ihr könnt euch diesen Luxus quasi leisten, auch sowas Neues wie Motion Capture auszuprobieren, oder? Weil es gleicht sich dann so ein bisschen aus, vermute ich mal.
Ja, aber du hast halt Fluch und Segen damit, dass du halt im selben Genre bist. Weil du hast halt so, klar, dieses Spielgefühl, so kriegen wir definitiv hin. Wir wissen aber genauso auch so, okay, das hat vielleicht nicht funktioniert, davor haben wir sehr großen Respekt und wir wollen ja was verändern. Ja. Wir wollen halt einfach, dass es sich weiterentwickelt und da dann eben so, da hat man dann doch manchmal Angst, dass man halt irgendeine Schraube dreht, die dann irgendwas anderes kaputt macht.
Oder zu weit dreht oder zu wenig dreht. Ja.
Genau, also dass man halt da diese Balance zwischen, es ist irgendwie das Alte, es ist aber was Neues. Mhm. Es soll ja neue Sachen unterstützen und eben alte nicht kaputt machen. Und man hat dann natürlich auch noch halt, ist man sehr perfektionistisch, weil man halt so weiß, ja, okay, das alte war natürlich auch noch nicht perfekt und dann will man halt noch diese Sachen halt noch besser machen, aber das ist dann eigentlich sehr, wieder geht's halt dann vielleicht eher das alte Design besser zu machen, weil man da halt genau weiß, was an dem falsch war, aber im neuen Kontext ist es dann vielleicht das gar nicht das Wichtige oder so, dass man dann Zeit vielleicht auf falsche Sachen verwendet. Oder
aber
so.
Das ist ja also dein Job eigentlich auch, darauf aufzupassen, gell? Genau, die Leute zu leiten.
Also es ist halt eben jetzt ganz weit weg von so, ja klar, selbe Genre, anderes Setting, mach mal. Also oder so einen neuen Charakter zu designen. Also sind ja teilweise schon ähnliche Skills einfach, weil es uns sehr wichtig ist, dass jeder Skill sehr bedeutsam ist und wir ewig halt an diesem Design rumgefuhrwerkt haben, was halt wirklich ein Skill ist, der Meaning hat. Und da gibt's nicht so viele.
Aber man muss ja dann sich auch nicht immer so komplett neu erfinden. Aber da muss man auch, glaube ich, aufpassen.
Genau. Eben. Und da diese
nur,
Balance.
Nur neu ist,
was diese Balance zu finden,
was schon gut war.
Zwischen so, ja, was ist gut, was ist dann nur da, weil es neu ist, was braucht man wirklich, wo. Ja, wir haben einen Charakter, der eben sehr anders funktioniert, den haben wir jetzt noch nicht angekündigt. Der wird aber schon teilweise auch angeteasert, also so das Ultra-Geheimnis ist es, glaube ich, auch nicht mehr, obwohl er dann noch einen anderen Skill hat, den man, glaube ich, noch nicht verstanden hat durch irgendwelche Videos. Der war halt dann, aber das war halt wirklich dann fast ein Jahr für diesen einen neuen Charakter. Also krass. Da haben wir so viel rumprobiert, halt Sachen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen schon echt gerne einen Charakter haben, der halt komplett irgendwie neu ist, der aber halt in dieses Regelset passt, der irgendwie.
Der dann auch nicht wie ein Fremdkörper wirkt.
Dann genau. Also ein bisschen wie ein Fremdkörper wird er wirken, aber der sich trotzdem mechanisch integriert.
Spannend. Entschuldigung. Ja, aber das verstehe ich so, diesen Reiz auch für sich selber, oder? So, ich will genügend Bestehendes mitnehmen, aber eben auch genügend Innovationen mitbringen, um es für mich und für die Spieler und Spielerinnen spannend zu halten. Ja. Aber das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert auf jeden Fall. Gerade bei so einem Titel, wo die Erwartungshaltung wahrscheinlich auch nochmal deutlich höher sind als bei Shadow Tactics, wo Leute vielleicht wussten, okay, ihr macht sowas wie Commandos oder Desperados, aber jetzt macht ihr halt Commandos. Ja. Wie gehst du damit um, mit dieser Erwartungshaltung der Fans?
Ja, ich versuche halt wieder sehr stark auf mich zu vertrauen, weil ich halt eben da ein sehr starker Fan bin eben von Desperados. Das ist einfach schon wieder sehr so, es muss mir halt gefallen. Und dann ist auch wieder die Hoffnung, dass es den anderen gefällt und aber halt wirklich auch auf die Fans auch eingehen, machen wir dieses Mal auch mehr natürlich, weil wir jetzt Fans haben.
Stimmt.
Oder, also das ist natürlich auch ein Luxus, den wir hatten wir halt noch nie, dass wir jetzt schon im Vornherein halt viel leichter Leute zum Playtesting kriegen. Wir haben auch so eine Taskforce, die schon ganz, ganz früh am Spiel dabei war, also die eben teilweise aus Shadow Tactics oder Desperados Fans oder so besteht. Und da kann man natürlich halt auch früher mit Leuten sowas auch abgleichen, abchecken und so. Was natürlich wahnsinniger Luxus ist und wahnsinnig cool ist.
Aber es macht es auf jeden Fall nicht leichter, so eine Marke weiterzuführen im Vergleich zu was Eigenem zu machen.
Und nee, es ist irgendwie, wir dachten, es wäre einfacher, aber ich habe so ein Gefühl, irgendwie ist es ungefähr das Gleiche. Also klar, hätte Shadow Tactics jetzt irgendwie gar nicht funktioniert, wäre es wahrscheinlich wieder was ganz anderes irgendwie zu sagen. Ja,
aber ich meine, auch Shadow Tactics 2 würde sich wahrscheinlich genauso anfühlen, wie jetzt irgendwie Desperados zu machen, im Sinne von, wir müssen was Neues machen, trotzdem soll es sich noch wie das alte anfühlen. Also ich glaube, ihr habt ja da auch schon eine Marke etabliert.
Aber da ist es, glaube ich, sogar einfacher jetzt von ja, Shadow Tactics auf Desperados zu switchen, weil da einfach durch das Setting einfach schon Sachen da sind, auf die man eingehen muss, wo man dann auch eine ganz klare Richtung hat, so ja, die haben halt Revolver, also sollten wir die nicht ignorieren oder so. Ja. Also das hilft da eigentlich schon ganz gut, dass man sagt, okay, so die Core-Mechanics sind irgendwie gleich, aber das Setting und was das Setting bringt, integriert man. Ist dann, wäre glaube ich einfacher als ein Shadow Tactics 2, ehrlich gesagt. Weil bei Shadow Tactics 2 müsste man dann ganz klar sagen, okay, worauf fokussieren wir uns, was wollen wir jetzt neu reinbringen, auch dass es für uns nicht langweilig wird. Und das ist halt dann was, was jetzt nicht schon einfach so grundlegend da ist. Also.
Wie ist es dein Aufgabengebiet, auch zu gucken, dass alles, dass ihr euch nicht verrennt, zeitlich und vom von der, also Ideen kann man ja viele haben. Ja. Dieser bekannte Feature Creep, den man ja dann auch kennt. Jetzt seid ihr ja kurz vor dieser Beta, danach ist ja eigentlich Schluss.
Ja.
Ist es trotzdem schwer oder dein Teil der Aufgabe zu sagen, nein, wir brauchen unbedingt noch das? Ist es dann dein Part, mit den Leuten zu verhandeln, zu sagen, wir brauchen noch mehr Zeit oder wir brauchen mehr Budget oder ist das, macht das jemand anders?
Also es sind ja verschiedene Ebenen. Es ist praktisch die, wenn es darum geht, brauchen wir jetzt ein Feature konkret? Da muss ich, also wenn es eben zeitlich dann nicht aufgeht oder es jetzt nirgendwo mal reinpasst, dann geht es halt darum, das abzuwägen. Da bin ich natürlich sehr stark involviert. Natürlich gibt es den Tom, der eigentlich das Zeitmanagement, Producing macht.
Also aber der, also von der Reihenfolge, deine Entscheidung wäre zu sagen, das ist wichtig für unser Spiel inhaltlich.
Genau.
Ansonsten ist es nicht gut oder wir müssen was anderes dafür wegmachen oder im Gegenteil zu sagen, das brauchen wir nicht, das macht unser Spiel nicht besser.
Genau.
Das Zeitmanagement ist dann Toms Part.
Genau. So eigentlich, ja. Natürlich ist das immer ein bisschen fließend, weil wenn man jetzt weiß, okay, die haben eh keine Zeit, dann ist das Zeitmanagement included, weil ich dann halt natürlich weiß, also ich kann jetzt nicht sagen, ah, das wäre toll und dann kommt der Tom, ah, nee, das geht eh nicht auf, weil da weiß ich selber, das geht nicht auf davor. Also das wäre so, in der ganz klassischen Verteilung würde ich wahrscheinlich noch weniger davon machen und hätte es noch einen größeren Kontrapart, aber das ist jetzt auch natürlich so diese Entwicklung, dass ich davor auch ein bisschen beides gemacht habe. Ja, und
dass du halt auch Gründer bist, wenn du jetzt
das ist da angestellt auch,
wärst, wäre das halt auch nicht dein
übergreifender
Verantwortung.
Das ist da so, da vermischen sich manchmal Rollen, was vielleicht nicht so ideal ist. Weil es auch manchmal halt anstrengend sein kann, weil, also ich kann nicht der größte Träumer sein, sozusagen. Ja.
Du bist der Realist, muss dir quasi selbst im Nacken sitzen als Gründer und Firmenchef.
Ja. Das ist manchmal, macht es nicht einfacher auch manchmal einfach so. Weil,
Wenn du jetzt aktuell aufs Projekt guckst, also jetzt so kurz vor der Beta, seid ihr gut im Zeitplan oder hast du Bauchschmerzen?
Ja, es ist da eben durch diese Motion Capture Sachen, Abhängigkeiten, sind ein paar Sachen sind nicht so glatt gelaufen wie gehofft.
Einfach aber ist das nicht immer so?
Also ja, schon, aber wir müssen schauen, wie es sich jetzt wirklich, also deswegen ist es gerade noch sehr spannend, weil jetzt zur Beta haben wir dann eine Beta. Es ist auch immer erstaunlich, was noch so in den letzten Wochen vor so einer Abgabe dann auf einmal für Magie passiert, weil dann auf einmal so von überall alles kommt und dann ist es doch auf einmal fertig und dann sind die Leute auch sehr fokussiert auf, hey, jetzt machen wir es irgendwie fertig und so. Da passiert meistens noch sehr viel, aber ja, einfach so im Animationsbereich oder so, da weiß ich halt, dass Sachen einfach jetzt noch nicht drin sind, die eigentlich drin sein sollten, zum Beispiel.
Und aber das ist ja keine öffentliche Beta oder so.
Nee,
oder?
Also, ist es nur, aber natürlich geht es dann nach hinten raus.
Verschleppt sich natürlich dann, ja klar. Oder kann halt unter Umständen, jetzt in eurem Fall glaube ich vielleicht nicht, aber halt wenn man irgendwas Abgabemäßiges hat bei Publishern, wo irgendwelche Zahlungen dran stehen, dann kann sowas natürlich auch
also Konsequenzen ist schon haben. Bei uns auch so, dass wir Zeitpläne haben, die wir einhalten müssen. Also das kann definitiv Konsequenzen haben. Es kann sein, dass es irgendwie um eine Verlängerung geht, dass man dann verhandelt, dass man nochmal sagt, okay, was ist uns wichtig, mit dem Plan macht. Wir haben auch schon mal während das Projekt ein bisschen schon mal verlängert, muss man auch sagen, eben nach der Alpha, wobei man halt auch fairerweise sagen muss, nach der Alpha weißt du halt weißt halt wirklich eigentlich schon auch, was im Game ist. Das ist halt alles noch sehr, du musst es dir sehr gut vorstellen, aber eigentlich ist Alpha schon, es ist ganz grundlegend irgendwie für alles die Gerüste gelegt. Also nach einer Alpha cuttest du vielleicht noch ein Level oder tust noch eins hinzufügen, eher unwahrscheinlich, haben wir auch nicht gemacht, eher eins halt raus. Oder tust irgendeinen Bereich von einem Level sagen, ja, okay, nee, das, diesen endgeilen, ich kann ihn nicht nennen, dieses endgeile Objekt streichen wir jetzt raus, auch wenn es weh tut, weil wir einfach wissen, nach hinten geht sich nicht mehr auf. Bei einer Beta kannst du sowas eigentlich nicht mehr machen, weil da ist es dann sehr
schon verzahnt.
Ja, ja, weil da ist dann die Story braucht das Objekt, der Sound braucht das, oder hast halt zu viel Arbeit schon rein.
Oder du hast eine Motion-Capture-Aufnahme, wo jemand was darüber sagt oder irgendwie sowas in der
Art. Genau, also da schneidest du, da kannst du das auch noch machen, da merkst dann als Spieler das halt so, da merkst du es halt dann, dass du so, warte mal, dass da einfach Sachen fehlen oder so. Bei der Alpha merkst du es halt noch nicht, wenn es jemand rausschneidet, weil das wird dann weggebügelt und meistens ist es eh irgendwas, was dem Game dann am Ende es eigentlich gar nicht besser macht. Also
Und im Worst Case, wenn sich sowas verschleppt, ist es halt einfach, dass du als Gründer natürlich auch deine Mitarbeiter länger bezahlen musst, als du eigentlich geplant hast.
Ja,
oder? Klar. Also wenn du nicht nachverhandeln kannst mit dem Publisher, dann bleibt halt weniger übrig.
Ja, im Worst Case hast du halt wirklich irgendwelche Veröffentlichungstermine, die dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geschoben werden können.
Ja.
Dann
weil Presswerk oder was auch
immer. Genau, das ist jetzt alles natürlich im Nicht-AAA-Bereich viel weniger relevant, weil in dem anderen werden halt dann riesige, also sobald halt mal eine Marketingkampagne halt gestartet ist oder so, die ist halt dann getaktet und da ist es halt nicht cool, wenn du dann irgendwie sagst, zwei Monate später, weil dann geht das Konzept einfach nicht auf und dann sind einfach schon zu viele Leute on board, die man,
also das. Und zu viele andere Firmen, die da auch mit verstrickt sind.
Ja, eben, ja, von. Also deswegen ist es gut, sowas auch früh eben zu erkennen und eben, glaube ich, sehr von was für ein Spiel, was für eine Skalierung du hast, hast du hoffentlich eben nicht solche Sachen. Du hast natürlich auch Sachen wie Release-Window. Es gibt halt einfach Sachen, wo du jetzt halt mit so einem Produkt halt nicht unbedingt reinfallen willst.
Ja.
Also, und wenn du die Sachen hast, dann kannst du halt nichts mehr machen, außer das Spiel halt fertig zu machen in der Zeit, in der du es halt.
Oder dann halt doch noch irgendwie in den sauren Apfel bei so Dinge streichen. Auf dem letzten, so.
Ja, aber du bist dann fast eigentlich schon. Also, ja, da kannst du schon noch irgendwas, dann ist es halt so komplett rausgetrennt, aber es ist umso später, umso schwieriger, weil du eigentlich halt diesen ganzen Polish halt machst. Also eher, was dann halt passiert, dass es halt einfach buggy wird. Das ist eher so die Konsequenz.
Weil da aber ein paar Wochen Polish dann fehlen.
Genau, Weil irgendwelche Controls clunky sind, die man halt nur noch polishen sollen, wo, keine Ahnung, Lokalisierungen nicht stimmen, wo halt wirkliche
Game-Breaking
Bugs drin sind oder so. Das ist halt einfach.
Oder manche PC-Spieler das Ding gar nicht starten können, weil irgendwelche Grafikkarten nicht abgefragt wurden und so. Ja, klar.
Und das kannst du halt nicht lösen, indem du halt ein Level rauscuttest oder so.
Ja, das stimmt. Nee, aber es würde Zeit generieren.
Oder ja, aber halt eben nur bei bestimmten Personen sozusagen. Also,
ja, das ist schwierig. Deswegen finde ich es ja auch so spannend. Also ich meine, man hört ja immer dann als Konsument, hört man, ah, Spiel wird irgendwie verschoben und dann. Ich habe da immer volles Verständnis dafür, weil ich dann immer denke, lieber gebt mir doch ein gutes Produkt und macht noch mal ein halbes Jahr. Aber die andere Kehrseite ist ja, dass es immer gar nicht möglich ist, so einfach sowas zu verschieben. Was da alles dranhängt, das sieht man von außen immer gar nicht so leicht.
Ja. Und es gibt halt auch natürlich, also Produktionen, je nachdem, also oder Publisher, die halt sehr klare Rechnungen haben. Mhm. Das Projekt darf so und so viel kosten. Dann wird es sich auf jeden Fall lohnen und wenn das halt dann überschritten wird, ein gewisser Spielraum nach oben, dann sagen sie so, nee, das bringt uns nichts mehr. Das Risiko ist zu hoch, da noch Geld reinzustecken, als dass es sich dann nach hinten raus lohnt, wenn es dann halt doch vielleicht nicht toll wird. Also da weiß ich jetzt auch, also naja, solche Publisher hatten wir bis jetzt halt nicht, gibt es aber definitiv und da hockt dann irgendein Management, jemand, der halt genau seine Excel-Tabelle weiß und dann ist das irgendwann dann in irgendwelchen Zahlen und dann ist es halt, nee, wirtschaftlich erfahrungsgemäß rechnet sich das dann nicht mehr, muss man rausbringen. Also,
und dann muss es halt buggy rauskommen.
Ja. Das passiert manchmal.
Passiert, ja, klar.
Ja. Ja. Passiert aber bestimmt auch aus anderen Gründen. Also da wird es halt sehr, sehr komplex, wo dann wie, an was, wem liegt oder gibt ja auch Beispiele, wo man dann am Ende denkt, ah nee, ich muss unbedingt noch dieses Feature reinhauen, weil das wird es doch besser machen. Und dann ist es halt buggy, weil du halt einfach ganz am Ende noch irgendwas reingebracht hast, wo du dachtest, das macht das Game halt so viel besser, aber dann das nicht testen konntest. Und dann
jetzt hast du ja schon einige Softwareprojekte umgesetzt. Ja. Und trotzdem, alle Studios, mit denen man spricht, es ist ja immer dieser kreative Prozess auch im Spiel, dass man beim Entwickeln auch halt erst wirklich sagen kann, was funktioniert, was nicht.
Ja.
Das wird sich auch nie ändern, oder?
Nee.
Also da wird die Softwareentwicklung immer so bleiben. Da muss man, glaube ich, realistisch genug sein, sich das auch einzugestehen, dass man immer so arbeiten muss.
Ja, das ist, aber das macht halt auch den Spaß, weil die Projekte, die entstehen nicht auf dem Papier, es gibt Projekte, die dafür besser ausgelegt sind. Eine Wirtschaftssimulation kannst du natürlich besser in Excel schon mal prototypen.
Ist ja nur ein Grafikfilter über eine Excel-Tabelle.
Ja. aber halt so ein Game, das viel hat, wo du haptische Controls hast oder so, und das entwickelt sich halt.
Und je größer und komplexer die Spiele werden, desto schwieriger wird es wahrscheinlich, das im Vorfeld alles abzuklären, oder?
Ja, vor allem, also ich will gar nicht wissen, wie das bei einer Red Dead Redemption Produktion ist oder so mit 700 Leuten. Keine Ahnung, wie man das da überhaupt schafft, dass irgendwas zueinander passt noch.
Ja.
Und da wundert es mich nicht, wenn dann irgendwas halt eigentlich für Leute wahrscheinlich schon einen Monat klar ist und der andere hört es erst einen Monat später und dann ist es eh zu spät oder was weiß ich. Also wie man da kommuniziert.
Ja, aber ihr seid jetzt ja auch 25, das hätte man dir wahrscheinlich vor, was weiß ich, 10 Jahren auch nicht sagen können, dass, oder? Da konntest du dir das wahrscheinlich auch noch nicht vorstellen.
25 Leute, da kann ich mir noch die Namen und die kenne ich alle gut. Und das andere ist ja wirklich, du hast Studios, die auf der Welt verteilt sind. Klar, keine Ahnung, wie das also funktioniert sozusagen. Es funktioniert ja erstaunlich gut, sonst gäbe es keine riesen AAA-Games, die erstaunlich gut sind. Ja.
Würde dich das noch reizen, so auch sowas wie God of War oder so also so eine Stufe größer?
Ist jetzt nicht so mein absoluter Traum. Also ich finde es wahnsinnig interessant eben, also das mal wirklich, fände ich wahnsinnig interessant, das wirklich mal mitzumachen, aber eigentlich mag ich schon sehr, sehr gerne diese direkte Kommunikation mit den Leuten, und das macht für mich halt Games auch irgendwie aus, dass das halt ein sehr inniger Austausch ist, jeder weiß, was das Spiel ist, jeder irgendwie eine Übersicht über das Ganze hat, das ändert sich schon bei 10 auf 25 Leuten, so dieses Ding. Und da gibt's halt dann, das wird halt langsamer, da sind Prozesse, dann brauchst du Prozesse und so, und da finde ich eher dieses so agiler, schneller auf Sachen reagieren können, schon mag ich, glaube ich, eigentlich lieber.
Also. Ihr seid aber trotzdem jetzt sehr stetig gewachsen von Projekt zu Projekt, weil Jojo hat es auch schon gesagt, so, dann habt ihr gemerkt, okay, wir müssen da oder den oder diejenige entlasten, indem wir jemanden halt brauchen, der sich nur um Texturen kümmert.
Ja.
Oder wie bei ihm, dass er sich halt rein um die Geschäftsführung kümmert und eben nicht mehr im Projekt ist. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich auch beim nächsten Projekt wieder wachsen und beim nächsten Projekt wieder wachsen, wenn es so in diesem Stile jetzt weitergeht.
Ja, das ist eben so, da müssen wir ehrlich gesagt ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass wir diese Balance kriegen. Aber wir sind jetzt nur gewachsen, um eigentlich halt Sachen zu entlasten, einfacher zu machen. Wir sind jetzt nicht gewachsen, um zu sagen, jetzt dadurch können wir dann dieses Game, jetzt können wir Open World machen, weil wir, keine Ahnung, 20 Leute einstellen oder so. Sondern
also so gesehen wart ihr eigentlich zu wenig für sowas wie Shadow Tactics.
Ja, also ich glaube, wir waren für fast alle Projekte bis jetzt zu wenig. Ja. Also bei Tinker oder so, damals haben wir mit so Leuten von Sony gearbeitet oder so, die haben uns immer gedacht, wir verarschen sie, dass wir 6 Leute, wie viel waren wir? 8, glaube ich, damals. Die dachten immer so, jetzt teilt halt die anderen 20. So, ihr seid wirklich, So, also, aber du bist halt auch wahnsinnig effizient, wenn du weniger Leute, also wenn du halt ein sehr eingespieltes Team hast, wo sich jeder kennt, mag. Wir kennen es ja teilweise jetzt über 10 Jahre, das ist halt schon auch krass.
Ja, klar, die Kommunikation beschleunigt sich natürlich in so einer Größe.
Und wenn
ihr jetzt auf einmal 50 wärt, wie du schon sagst, dann weiß man vielleicht gerade nicht mehr, wer die 3 neuen Leute sind, die im Graphic Department irgendwie gerade eingestellt worden sind. Ja.
Und ich glaube, ich weiß nicht, wie das dann skaliert, auch mit Produktivität oder so, weil auch jetzt, das ist einfach. Ich merke schon zu Shadow Tactics halt einen riesen Unterschied, dass man ja, 10 Leute kriegst du halt schneller mal irgendwie in eine andere Richtung oder kannst irgendwie was fokussieren, weißt halt immer ganz genau, ah, der macht jetzt das und das und das und das wäre natürlich noch klüger, wenn er das erst mit dem bespricht und dann erst das mit macht oder so, dann ist es 100% effizient. Bei 25 Leuten geht das halt dann irgendwann nicht mehr so. Da musst du auch mal sagen, okay, der macht das jetzt halt, auch wenn ich gerade eigentlich weiß, dass es wahrscheinlich sich krass lohnen würde, wenn er erst noch davor das macht oder mit dem, aber dann reiße ich ihn wieder aus seinem Konzept und mache den Plan von dem anderen kaputt.
Und so, du musst halt auch anfangen, dann quasi andere Strukturen in der Firma zu etablieren und die wachsen zu lassen und so. Gell?
Ja.
Das nimmt ja auch Zeit weg und Ressourcen.
Ja. Das ist jetzt eben halt das, dass wir in den Departments halt diese Directors hatten haben oder so, die gab es davor ja eigentlich irgendwie auch so, das waren schon dieselben Leute, aber die hatten damit halt nicht so viel zu tun einfach, weil wenn du zu zweit im Level Design bist, dann sitzt natürlich der andere auch immer dabei bei jeder Besprechung, wenn sie dann halt irgendwie halt 4 sind, dann lohnt es sich halt schon, dass erstmal nur einer spricht und dann mit den anderen spricht oder so.
Das ist oder auch für dich eben direktere Ansprechpartner dann hast.
Ja.
Aber wo siehst du dann Mimimi in 5 bis 10 Jahren?
Ja, eigentlich ist unser Plan gerade schon sehr stark in so einer Größe zu bleiben.
Mhm.
Und halt so, ja, wirklich fokussierte Projekte zu machen, die halt natürlich dann nicht im AAA-Bereich sind und nicht jetzt halt nicht im Pixel-Indie-Bereich sind wir jetzt auch nicht, sondern halt so unseren Zwischenweg da finden.
Die Nische, die ihr jetzt ja gerade ganz gut habt,
ja.
Sehr schön. Ja, Jojo hat schon gemeint, ihr wollt bei diesem Stil bleiben, immer euch auf ein Projekt zu konzentrieren.
Ja.
Das ist ja schon aber auch ein eigener Weg, sage ich jetzt mal so, weil so aus Sicherheitsgründen oder eben Auslastungsmöglichkeiten wäre das ja schon auch was, parallel irgendwie an Sachen zu arbeiten oder ganz viele Studios machen dann ja auch Auftragsarbeiten nebenher, einfach so die Finanzenlage zu checken. Das seid ihr irgendwie sehr eigen.
Ja, also es ist schon noch eine Luxussituation, die man sich halt hoffentlich halten kann. So. Und wir sind ja auch noch nicht so groß. Also es kann auch sein, weiß ich nicht, ob das jetzt dann vielleicht doch dann irgendwann eine Realität wird, dass halt so Sachen wie Auslastung oder so ein zu großes Problem werden. Aber ja, also wir haben es mal so ein bisschen mit Apps gemacht, parallel zu arbeiten und das ist halt dann einfach irgendwie ganz komischer, doppelter Stress und eigentlich willst du dann für jedes Projekt das Beste haben und das funktioniert nicht und deswegen musst du dann eigentlich sagen, okay, eins ist halt das gute Projekt, eins ist das schlechte Projekt.
Oder das will man ja auch nicht.
Nee, eben, weil dann ist so, ja, danke, dass ich jetzt an dem arbeiten darf und nicht an dem und das ist halt, ja, deswegen versuchen wir das sehr zu vermeiden einfach und klar, klassisch von Sicherheitsrisikoabwägung, ja, kann man sagen, ist das eine vielleicht das sichere. Andererseits, wenn du sagst, ja, okay, aber ich kann nie die besten Leute gleichzeitig an meinem Projekt arbeiten lassen, ist das dann nicht auch ein Risiko, weil dann kann ja die Qualität nicht so gut sein wie in dem anderen Fall.
Es ist halt diese Überbrückung, gell? So nach Release, das, was ihr ja quasi schon erlebt habt, so nach Release, diese Überbrückung bis zum nächsten Projekt, die muss man ja irgendwie überwinden. So.
Ja.
Da braucht man halt gute Deals oder halt irgendwie Parallelprojekte.
Ja, ja, die sind natürlich schwer. Es ist jetzt natürlich gerade für uns jetzt auch, wird es jetzt halt Thema dann für nach Desperados, was wir da machen. Und das wird natürlich auch spannend, ja.
Projektnamen gibt es ja schon. Ich habe so Pins von euch bekommen. Ja. Ich frage mich bis heute noch, was eine Süßkartoffel bedeutet. Bin gespannt.
Süßkartoffel wird noch in dieser Richtung sehr bleiben. Das ist so der Plan. Vielleicht ein bisschen radikaler anders sein, ist gerade so der Plan, aber noch auf jeden Fall in der Genre-Umgebung eher so.
Aber gerade für dich als Creative Director wahrscheinlich schon auch spannend, dann mal was völlig anderes zu machen, oder?
Ja, wieder. Andererseits hatten wir das bis jetzt immer nur an völlig andere Sachen gemacht.
Ja, also bis zu Shadow Tactics halt, ja.
Deswegen ist es jetzt halt auch mal sehr spannend, was Ähnliches zu machen. Wir merken aber jetzt halt schon auch, ja, beim nächsten wollen wir schon nochmal so einen ganz klaren Fokus hier machen wir was wirklich anders einfach. Mhm. Einfach, ja, um radikaler da zu sein, um ja, auch wieder ja, einfach kreativer noch.
Auch für sich selbst einfach, oder?
Ja. Aber es ist halt so, ja, es ist nicht ansatzweise kreativ unterfordernd, einen Desperados 3 zu machen. Also nee, das
habe ich jetzt auch nicht so verstanden.
Nee, auch nee, eben so gar nicht so. Das dachten wir vielleicht mal am Anfang mehr. Ja. Und das ist ein anderer Fokus von Kreativität, aber ja, einfach irgendwie zu sagen, hey, nochmal so hier irgendwas in dem Genre tun wir jetzt halt nochmal einen der Grundpfeiler umsägen oder so und schauen, was passiert. Ja. Das haben wir jetzt halt nicht gemacht, also auf jeden Fall nicht absichtlich.
Sehr schön.
So, das war unsere erste Folge von Most Wanted, ein Einblick in die Entwicklung von Desperados 3 bei den Mimimi Studios. Nur nochmal zur Erinnerung, das war der Stand von 2018, über den die beiden gesprochen haben. Ich werde mich mit Johannes demnächst auch nochmal zusammensetzen. Ich habe auch schon mal ein Jahr später nochmal ein Interview mit ihm gemacht und werde dann jetzt auch kurz vor dem Release nochmal mit Johannes sprechen, damit ihr da auch eine zeitliche Entwicklung seht. Ich habe viele weitere Leute interviewt, zum Beispiel mit Moritz Wagner, der Design Director, der wird euch dann erzählen, wie das alles mit dem Level Design funktioniert. Ich habe Cem getroffen, den Animation Director, der ein bisschen mehr in die Motion Capture Thematik einsteigt. Dann habe ich natürlich auch die Mimimis auf der Gamescom letztes Jahr getroffen, da nochmal kurz ein Statement eingeholt und geguckt, wie die Entwicklung da vorangeschritten ist. Ganz spannend fand ich auch das Interview mit dem externen Musikproduzenten, dessen Musik ihr hier auch schon immer zwischendurch mal wieder gehört habt, der Filippo, der ist der Music Lead und wie das alles funktioniert, als Externer für das Studio zu arbeiten, auch eine ganz tolle Folge. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß an diesem neuen Format, wie ich es hatte jetzt bei der Produktion und bei den Treffen mit den Mimimis. Gebt mir doch gerne Feedback, wie euch das gefallen hat, wie der erste Eindruck ist, was ihr euch vielleicht noch wünscht, auf was ich noch ein bisschen achten kann. Ich bin jetzt noch weiter fleißig am Schneiden der Folgen und werde die jetzt in unregelmäßigen Abständen veröffentlichen, so dass wir einen Weg zum Release hin quasi jetzt noch begleiten können, bis es dann im Sommer 2020 endlich losgehen kann mit dem Spielen von Desperados 3. Ich freue mich persönlich auch schon sehr drauf, das Spiel dann endlich mal in die Hände zu kriegen, nachdem ich mich jetzt ja schon so viel damit beschäftigt habe und so viel Einblick erhalten habe. Gespielt habe ich es nämlich tatsächlich auch noch nicht. Feedback wie immer bei uns auf dem Discord und wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr kennt das patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Solche Formate machen sich nicht von alleine, wir sind wie gesagt komplett werbefrei, wir sind komplett nur durch Crowdfunding finanziert, wir haben keine Publisher-Deals, wir haben kein Geld, was wir von externen Studios oder Firmen annehmen, also von daher alles über Crowdfunding. Deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut und uns dort unterstützt, damit wir weiterhin Reviews und Reportagen wie diese für euch machen können. Vielen lieben Dank und bis morgen.